Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 576. Ausgabe nach dem 3:4 der Männer des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum und dem 9:0 Sieg der Frauen des 1. FC Union Berlin beim Magdeburger FFC. Ich bin Sebastian und sitze hier immer noch alleine in der kleinen Schorfheide. Und Grüße in den Friedrichshain, Robert, hallo.
Hallo.
Und nach Altklinike, Nadine, hi.
Hallöchen.
Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt, weil wir treffen uns wieder zu einer neuen Runde Therapiesitzung. Das war so nicht im Plan, möchte ich sagen. Und gar nicht im Plan war, dass wir eine sogenannte Vier-Trainer-Saison jetzt beginnen.
Wobei, Zustände.
Wobei das mit den vier Trainern, da müssen wir nochmal über die Zählweise nachher reden, ob das so hinkommt. Denn bei den Männern des 1. FC Union Berlin ist heute, wir nehmen am Montagabend auf, Nenad Bjelica mitsamt seinen mitgebrachten Co-Trainern beurlaubt worden, heißt es? Freigestellt?
Freigestellt.
Freigestellt worden. Und es übernehmen wieder, wie schon nach Urs Fischer, Marco Grote, der U19-Trainer und als Co-Trainer Marie-Louise Ether und Sebastian Bönig für 2 bis 4 Spiele.
2.
Ja, ich mag diesen Optimismus, weil den versuche ich auch die ganze Zeit zu versprühen, Nadine. Danke.
Gerne.
Und habt ihr diese Entscheidung erwartet?
Ja.
Ich also, gestern
sag mal einen Zeitraum. Nach dem Spiel gestern, ja.
Ja, meine ich schon, nach dem Spiel gestern.
Genau, ich habe gestern gesagt, also es gibt 2 Optionen. Entweder man findet sich mit der Relegation ab und sagt, Bjelica bleibt noch bis Ende der Saison. Oder er geht heute und es passiert genau das, dass Marco Grote und Marie-Louise Ether wieder übernehmen. Weil jemand anderes für 2 Spiele zu holen jetzt von außerhalb wäre halt totaler Quatsch gewesen.
Robi, dein Gefühl dazu?
Ich weiß nicht, ob totaler Quatsch, aber das würde dann hätte, also es würde, glaube ich, nur Sinn machen, wenn man jemanden schon, sagen wir mal, längerfristig, mit dem man schon mal verhandelt hätte, dem man dann auch irgendwie die Neugestaltung im Sommer, egal in welcher Liga, dann übertrauen könnte. Ne? Also das wäre noch die Option gewesen, wobei mir da auch wenig Namen einfallen. Insofern nach dem Spiel gestern, ich glaube, da hatten wir alle ähnliche Laune und war mir auch eher so nach, das wird dann wieder die interne Lösung in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaube, das mit der Liga ist so ein Hinweis auf diese, finden wir einen Trainer für 2 (4) Spiele und natürlich auch die Verfügbarkeit. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, weil es wurde ja zumindest gerüchtet, wir wissen natürlich nicht, ob das die Wahrheit ist, zu dieser Aussage kommen wir nachher nochmal, dass Bo Svensson bei Union übernehmen soll. Und da hatte ich für mich gedacht, dass der ja, genauso wie Urs Fischer, glaube ich, erst nach dieser Saison verfügbar wäre. Es, glaube ich, auch nicht sinnvoll wäre, ihn jetzt in diese Nummer mit, in Klammern auch G oder Schrägstrich gegen Mainz, zu setzen. Und er müsste halt alles neu kennenlernen, hat Nadine ja gerade gesagt. Also ja. Mit der internen Lösung ist man da wahrscheinlich eine Nummer eher dran. Aber warum habt ihr das geglaubt? Hat das Spiel euch kippen lassen oder war es die Berichterstattung vorher oder war es überhaupt?
Die Berichterstattung habe ich ja gar nicht groß verfolgt. Aber also ich war ja sowieso bisher nicht so der größte Freund von ihm als Trainer bei uns. spätestens nach seiner komischen Aktion dann mit Leroy Sané, heißt der Leroy mit Vornamen? Ja.
Ja.
Spätestens nach der Aktion war er echt ein bisschen schwierig, weil ich das ja auch sehr kritisch gesehen habe, gerade mit seinen Aussagen, die er dazu getroffen hat. Und irgendwie so, ja, er hat zwar dafür gesorgt, dass die Mannschaft da aus dem Keller erstmal wieder rauskam, aber keine Ahnung, wie viel dann er wirklich selbst dafür beigetragen hat oder wie viel die Mannschaft irgendwie aus Eigenantrieb am Ende geschafft hat. Weil, also das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben gestern, das war ja irgendwie, also keine Ahnung, das kannst du ja kaum in Worte fassen. Und ich finde irgendwie, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft, oder dass man sieht, dass die Mannschaft irgendwie nicht unbedingt von Spiel zu Spiel, aber in verschiedenen Spielen einfach krasse Defizite aufweist, die wir sonst nicht hatten.
Ja, zum ja, aber Robi, erzähl du mal.
Ich würde dir zur Hälfte zustimmen, Nadine, glaube ich. Ich bin ja, haben wir ja, glaube ich, schon oft drüber genug geredet hier auch im Podcast. Ich war ja von Anfang an irgendwie der Meinung, dass das eher so eine Übergangslösung wird mit Nenad Bjelica. Wie lange diese Übergangslösung hätte dauern können, sei erstmal dahingestellt. Aber ich fand die Mannschaftsentwicklung unter ihm, das haben wir, also wir haben ja, glaube ich, alle die Stabilisierung zumindest in den ersten Spielen, die er mitgebracht hat, dann wieder hinten raus, fanden wir ja alle relativ gut, dass er dann immer noch keine Tore schießen konnten, war halt das eines der größeren Probleme, die uns jetzt wahrscheinlich nochmal auf die Füße fallen werden. Aber die, ich fand nicht, dass es keine Entwicklung gab. Also ich fand schon, dass im Vergleich zu der Verunsicherung unter den letzten Wochen Urs Fischer, er auf jeden Fall eine, wenn schon sehr fragile, aber doch eine mentale Stabilität in die Mannschaft wieder reingebracht hat, die ich zumindest relativ gut fand dann an den ersten, sagen wir mal, 5, 6 Spieltagen unter ihm.
Ja, ich würde den Zeitraum sogar ein bisschen länger sehen. Und das wäre auch so dieser Punkt, der mir tatsächlich wichtig ist, weil es jetzt so, es klingt jetzt mit diesem Bochum-Spiel auch im Kopf, so logisch, dass man sich vom Trainer trennt, aber Nenad Bjelica hat wirklich Verdienste. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, in welchem Zustand die Mannschaft war, als er das Team übernommen hat. Ist natürlich klar, dass wir nicht wissen, wie es bei anderen Trainern wäre oder so und ob das jetzt allein nur an Urs Fischer lag, aber er hat es erstmal hinbekommen, diese Mannschaft zu stabilisieren auf eine Art und dann auch nach dieser Stabilisierung auch Ergebnisse einzufahren. Weil sonst würden wir ja nicht noch die Chance haben, die Klasse zu halten. Also es waren auch mehr als so ein paar Spiele, sondern es waren schon recht viele Spiele, die alle insgesamt von den Ergebnissen auch okay gelaufen sind. Deswegen ist es so ein Punkt, der mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Natürlich weiß man nicht, ob das nicht auch bei anderen Trainern möglich gewesen wäre, aber das weiß man ja nicht, weil er war ja Trainer. Und deswegen würde ich sagen, das kann man ihm jetzt erstmal zugute halten. Habt ihr sonst noch so was, wo ihr sagen würdet, in 5 Jahren euch fragt noch mal jemand, was war nach Urs Fischer? Und ihr erinnert euch an Nenad Bjelica und nur Leroy Sané? Bleibt noch was anderes im Kopf?
Na, wie gesagt, ich würde schon sagen, dass er, also wir haben ja alle nicht so richtig verstanden, wie diese krasse Negativserie unter Urs Fischer eigentlich zustande kommen konnte. Und ich glaube schon, dass er, wenn wir irgendwie über Verdienste reden, jetzt wie gesagt, er war nicht lange genug da, um sich irgendwie auch nur annähernd irgendwas vom Maßstab von Urs Fischer aufzubauen im Verein. Wenn wir aber irgendwie, er hat quasi einen großen Anteil daran gehabt, wenn man beim Bild des Karren aus dem Dreck ziehen irgendwie bleiben will, dass wir zumindest nicht tiefer reingerutscht sind in den Dreck und er schon irgendwie uns die Möglichkeit gegeben hat, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und ich finde schon, das sollte man ihm auch hoch anrechnen, dass er mit dem, was er ja, muss man auch sagen, ne, vorgefunden hat an Mannschaft und nicht viel gestalten konnte, dass er da schon verhältnismäßig gute Arbeit geleistet hat mit dem, was er also machen konnte. Er hat ja gestern, ich weiß nicht, ob wir darüber noch gleich nochmal reden wollen, hat er ja wohl in Sachen Stürmerpotenzial nochmal
öffentlich
was gesagt.
Das, du kannst es einspielen? Das habe ich hier auf Taste, weil habe ich mich so vorbereitet.
Lass mich kurz den Satz zu Ende bringen, dann kannst du es einspielen. Und ich fand schon, dass das zumindest einen ungewöhnlicher Move war, vor allem für einen Trainer bei Union, wo ja eher so ne, nordkoreanische Kommunikationspolitik etc. Und ich finde schon, dass er für das, was er an Material da hatte und für das, was er an Möglichkeiten hatte, an sehr eingeschränkten Möglichkeiten, gute Arbeit geleistet hat, die wahrscheinlich zu unglücklich war jetzt im Nachgang. Und natürlich überwiegt dieses komische Sané-Ding. Das ist auch nach wie vor unentschuldbar für mich und das muss er sich irgendwie auf die Fahnen schreiben. Aber da war auch viel anderes dabei, womit er uns zumindest jetzt die Möglichkeit gegeben hat, diese Saison noch halbwegs glimpflich zu Ende zu bringen.
Okay, ich spiele mal kurz ein. Das war Dudson Field Interview noch nach der Pressekonferenz, nach dem Spiel gestern gegen Bochum.
Ich würde nochmal genau auf die zweite Halbzeit eingehen wollen, denn eigentlich hört man ja, sie würden gerne öfter mit Viererkette spielen. Ist das jetzt eigentlich der perfekte Beleg auch für die Mannschaft zu sagen, ihr könnt es doch? Ist es so einfach zu sagen, es war die Umstellung?
Ja, eigentlich mit Dreierkette zu spielen, ganze Zeit ist eine logische Entscheidung. Warum ist logische Entscheidung? Weil wir einen Kevin Vogt haben, der in Viererkette letzten 5 Jahren nie gespielt hat und gerne spielt Dreierkette. Dann haben wir einen Robin Gosens, der sehr stark ist, wenn er spielt mit Fünferkette, weil dann kann auch torgefährlich sein. Und das sind sehr wichtige Spieler. Das sind sehr wichtige Spieler für uns, sind geholt worden für das. Und das sind mehrere Gründe. Haben wir dann auch in die Mitte, um so zu spielen wie zweite Halbzeit, 4-2-3-1. Also ganze früher haben wir keinen Zielspieler gehabt. Also jetzt Chris Bedier, der zweite Halbzeit sehr gut gespielt hat. Wenn man ihn im Training gesehen hat, die ersten 2 Monate, dann kannst du ihn nicht aufstellen. Und das ist so. Der Junge braucht Zeit und hat Zeit gebraucht. Jetzt hat wieder auch die private Probleme gehabt und jetzt kommt langsam und zeigt, dass er uns helfen kann. Aber lange Zeit im Frühjahr haben wir diese Zielspieler nicht gehabt. Und dann spielst mit zwei Stürmer, die eigentlich keine von denen ist Stürmer. Volland ist hängende Spitze, Hollerbach ist Außenstürmer und improvisieren wir ganze Zeit. Und leider, und dann hast du den Vogt, hast den Gosens, hast Juranovic, der auch auf die rechte Seite kann Viererkette spielen, aber auch sehr gefährlich ist, wenn er nach vorne mehr kommt. Also sind mehrere Gründe, warum wir so gespielt haben. Aber wie gesagt, natürlich, wenn du stehst 0-3, dann riskierst alles und Gegner lässt nach ein bisschen und dann hast nichts mehr zu verlieren, riskierst noch mehr und dann hat das besser ausgeschaut mit Viererkette, aber nicht. Aber wieder kassieren wir ein Tor, die wir nicht kassieren sollen. Aber das hat nichts zu tun mit Viererkette oder mit Rakic.
Ich fand das ja erstmal erstaunlich sachlich, wie er das da so analysiert hat nach diesem Spiel. Ich war da auch 20, 30 Minuten nach Abpfiff ganz woanders unterwegs emotional. Und hatte dann für mich bloß den Gedanken, spricht er so frei? Weil du hast ja gesagt, es ist ungewöhnlich für einen Trainer, dass er so oft spricht. Weil er wusste, was passieren wird?
Fragst du uns das jetzt?
Ja.
Woher sollen wir das wissen? Also ich würde sagen ja, aber das ist natürlich alles, also ich, die werden ja auch vor dem Spiel schon mit ihm geredet haben, nach dem Motto, ne, es muss jetzt klappen, sonst wird es eng, sag ich mal, ne, so im übertragenen Sinne. Und er wusste, also er ist ja auch nicht doof, ne? Er wusste schon, glaube ich, was da auf ihn zukommt und dann kann er sich halt nochmal ins Fernsehen stellen und seine Sicht der Dinge darlegen, bevor dann der Verein die Kommunikationshoheit über die Fortgänge dieser Geschichte übernimmt, was wir dann heute auch gesehen haben. Zu der Pressemitteilung, die sie veröffentlicht haben, können wir gleich nochmal kommen.
Ja, kommen wir gleich. Ich, als Reaktion auf dieses kurze Gespräch da bei Dudson, hat Till Oppermann, der für den RBB unter anderem auch schreibt, gepostet. Bielica hat gerade bei Dudson große Teile der Union-Transferpolitik demontiert und mit vielen seiner Sätze lag er richtig. Ja, die waren sehr mies und vor allem unvollständig. Das muss ich Runert anziehen, nicht geliefert zu haben. Aber wieso dann keine Ruß plus Großens, Trimmel plus X-Zang? Das wäre große Teile der Rückrunde so nicht gegangen, weil man zu wenig Spieler für die Position hatte, beziehungsweise Sperren und Verletzungen auch die Spieler, die man hat, außer Gefecht gesetzt haben. Ich weiß nicht, also ja, also erstmal, die Transferpolitik hat natürlich logischerweise einen Einfluss auf den Kader und dem Trainer, also Bielica, wurden auch 3 Stürmer verkauft im Winter mit Fofana, Becker und Behrens. Und bekommen hat er einen, den er, was er erzählt hat, nicht eingesetzt hat, weil er ihn für nicht tauglich hielt, beziehungsweise der andere Themen hatte, selbst zu bearbeiten. Und hat dann halt so rumimprovisiert. Aber ist es so einfach aus eurer Sicht?
Ja, einerseits klar, wenn du keinen Stürmer hast, ist es scheiße, weil ein Stürmer anders ausgebildet ist im Tore schießen als ein Mittelfeldspieler oder so. Aber andererseits denkt man sich natürlich auch so, sorry, aber auch andere Spieler sollten da wissen, wo das Tor steht und das Tor treffen können. Klar, dass die nicht so unbedingt so angespielt werden können, aber da muss man vielleicht überlegen, wie man die vorne besser in Szene setzen kann und wie man die Stärken gut einbinden kann.
Ja, Vertessen habe ich übrigens vergessen.
Das ist richtig, kann man mal vertessen.
Ja, tut mir leid. Ja, aber, also ich habe das bei meinen wenn ich so eine Liste habe mit Versäumnissen oder wo ich denke, okay, das hat der Trainer nicht geschafft. Versäumnis ist vielleicht jetzt auch ein komisches Wort, weil es so sagen würde halt, hey, hat er sich nicht drum gekümmert, ist schon erstmal dieses Thema offensive Stabilität, offensives Konzept oder offensive Automatismen, wie auch immer man das da nennt und wo man da kritisieren möchte. Aber in der Offensive selbst hat er keinen Rhythmus reinbekommen. Das kann man ja, glaube ich, so festhalten. Union hat sogar weniger Tore in der Rückrunde geschossen als Köln. Das war eine sehr negative Erkenntnis, die ich irgendwann mal hatte.
Ja, die Frage ist halt, also genau das hatten wir ja schon auch das über Wochen selber hier irgendwie immer festgestellt, ne? Also halbwegs stabil hinten raus, aber nach vorne klappt nichts. Und wenn das jetzt quasi seine, ja, wie gesagt, Abschlusserklärung war, ne, dann muss man da natürlich, also ich finde es auch jetzt nicht verkehrt, da mal zu hinterfragen, ob die Transferpolitik der letzten, ne, sagen wir mal, zwei Transferphasen, ne, im Sommer und im Winter, da dann vielleicht doch mehr Einfluss hatte, als wir uns da alle irgendwie eingestehen wollten. Ne? Wir haben ja immer gesagt, naja, muss halt, also im Sommer noch muss halt Ous richten und das neue System und die neuen Spieler eingliedern. Und bisher hat er das ja auch immer ganz gut geschafft, aber anscheinend hat es dann doch nicht gereicht. Und das ist schon, also wir hatten ja auch schon des Öfteren hier diesen krassen Kontrast, eine Mannschaft, die dann halt gegen Real Madrid spielt, jetzt gegen Bochum in der ersten Halbzeit so chancenlos aussehen zu lassen, musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Also jetzt als Fußballgott, als Schicksal, wie auch immer man das nennen will. Aber die Saison hat schon einen absurden Kontrast, finde ich, im was den Anspruch und den, naja, Anspruch ist vielleicht falsch gesagt, aber die Erwartungshaltung vor der Saison im Sommer und auch die Transferpolitik, die daraufhin ausgerichtet war. Und dann das Ergebnis jetzt zwei Spieltage vor Schluss ist schon, muss man auch mal hinterfragen können.
Ja, ich hatte mir das ganz fest vorgenommen, dass ich nicht über Trainer oder einzelne Spieler spreche, bis Union den Klassenerhalt geschafft hat. Aber heute geht es halt nicht anders, wenn der Trainer nicht ist. Da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Für mich wäre noch so ein Punkt, dass, und das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, dass ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht auf jede Situation, die ihnen im Spiel begegnet ist, adäquat vorbereitet war. Also im Sinne von, dass sie auf diese Situation vorbereitet waren. Das ist eine sehr große Stärke damals in der Hochzeit von Fischer und Hoffi gewesen, dass man das Gefühl hatte, dass die mit jeder Situation, die auf sie dazukommt, damit zurechtkommen, dass sie wissen, okay, das passiert jetzt, dann muss ich das machen. Gestern gegen Bochum war es dann so, dass es überhaupt nicht den Anschein hatte, als ob sie da irgendwas machen können. Aber ich bekomme nicht zusammen, dass die Spieler selber sagen, ja, sie wurden auf die Situation vorbereitet, aber es macht nicht den Eindruck, als ob sie vorbereitet wurden. Also
das... Naja, vorbereitet sein und dann
umsetzen. Auch
das Umsetzen sind ja nochmal zwei andere. Wir hatten, also ich habe ja eben schon gesagt, so das, was ich ihm Bielitzer ja anrechne, ist so ein bisschen die Stabilität wieder und damit gehört es auch ein bisschen Selbstbewusstsein in die Mannschaft zu bringen. Aber ich glaube, wenn du dann halt die drei Tore gegen Bochum zu Hause fängst, dann ist das macht schon was mit dir auch. Ne? Das ist jetzt natürlich wieder vollkommen Küchenpsychologie, aber ich glaube nicht, dass du da gerade in so einer Situation das locker wegstecken kannst und dich dann 100% so, ja, da haben wir ja im Training, machen wir jetzt das und so, ne? Also das ist halt schon nochmal eine andere Geschichte, als dann zu sagen, wir sind hier Vierter, kurz, wir qualifizieren uns vielleicht noch für die Champions League, wir legen jetzt hier, natürlich legen wir nochmal den Schalter um und können das Spiel nochmal drehen. Also das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als irgendwie unter Urs Fischer das immer war.
Nadine, hast du noch was, wo du sagen würdest, das hat unter Bielica nicht geklappt?
Wie viel Zeit haben wir? Nee, ich finde, also er hat ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob er das war oder ob es in einem, ich glaube, es war ein Spielerinterview, wo auch gefragt wurde, was denn so der Unterschied ist, wo er ja auch gesagt, oder wo dann auch gesagt wurde, dass Bielica den Offensivspielern halt mehr Platz für Kreativität und so weiter gibt. Und das ist ja an sich erstmal ganz gut, wenn man nicht irgendwie 90 Minuten lang starr irgendwelche Spielzüge runterspielt und hofft, dass es irgendwie so halbwegs hinhaut, wie man es trainiert hat. Von daher ist es ja an sich erstmal was Gutes, aber ich finde, dass da ein bisschen zu viel Freiraum gegeben wurde dafür und dass ja viele Einzelaktionen waren, beziehungsweise viele Aktionen waren auch, wo die Laufwege manchmal gar nicht so klar waren, wo dann einfach die Pässe ins Nix verlaufen sind. Und das kann dann halt auch wieder schaden, ne? Also wie gesagt, so Kreativität an sich schön, so, aber nehmt euch halt eure Zeit, aber dann braucht, glaube ich, diese Mannschaft auch klare Strukturen so und klare Angriffswellen, sag ich mal, wo sie wissen, okay, wenn es jetzt so und so läuft, dann weiß ich, der rennt dahin, dann spiele ich den Ball da raus und der flankt den genau auf dem Punkt wieder rein. So haben wir unter Fischer gut gepunktet auf jeden Fall.
Ja. Würde ich erstmal so einen Punkt setzen. Es gibt noch so eine Sache, wo ich sage, da kann er nicht nichts oder nur wenig für. Ich glaube, dass er medial von Anfang an, spätestens aber mit dem Hinspiel gegen Bayern und der Sané-Aktion, medial einen sehr, sehr schlechten Stand hatte. Und das ist auch nicht mehr besser geworden. Das, also damals war ja so, wenn man sich so die Kommentare, die medialen Kommentare dazu durchgelesen hat, war es ja so, dass alle gesagt haben, nee, Trainer ist nicht mehr tragbar und so. Dann glaube ich auch, dass medial ein Problem war, also für die begleitenden Reporter, dass er weniger fachlich unterwegs war, meinetwegen, als Urs Fischer. Also auch Journalisten sind ja Menschen und vergleichen halt, was sie vorher hatten oder gesehen haben und dann, was sie dann sehen. Und wenn der Trainer dann meinetwegen auch mal als Feld-, Wald- und Wiesentrainer bezeichnet wird, war nirgendwo öffentlich, aber wenn man sich mal mit Kolleginnen und Kollegen so unterhält, und also die haben keine hohe Meinung von ihm gehabt. Das kann man schon so sagen. Also ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich war nicht dabei, aber das ist eine Sache, mit der man auch einfach zu tun hat. War, glaube ich, dann schwierig für ihn, obwohl das eigentlich bei Union, das kann man vielleicht auch noch sagen, nicht so eine große Rolle spielt wie vielleicht bei anderen Vereinen.
Ja, klar, stimmt. Also wenn du machen kannst, was du willst, aber im Endeffekt ja trotzdem der Vollidiot bist, dann gibt es sicherlich viele bessere Gefühle auf der Welt als das.
Ja. Gut, dann heute, wie gesagt, diese Meldung. Habt ihr so für euch so eine Begründung auch gefunden, warum Union das macht? Also außer das Offensichtliche, um den Klassenerhalt zu sichern und alles versucht zu haben?
Tja, warum ist also ich meine, es gibt ja, also ich finde es natürlich ganz schön knapp, sagen wir mal so, ne, so 2 Spieltage vor Schluss, das jetzt nochmal zu versuchen. Ich weiß nicht, also das würde ja schon, und da können wir ja gleich nochmal drüber reden, die Formulierung dieser Pressemitteilung war ja schon sehr knapp, sagen wir mal, was die Erwähnung des bisherigen Trainerteams anging. Das zeugt ja schon so ein bisschen von einem Verlust des Vertrauens so rundheraus, ne, dass da irgendwie noch was ging, jetzt vor allem gegen Köln. Und dann versucht man halt mit dem Team, was ja quasi in der Zeit, als die Sané-Geschichte war, keine schlechte Arbeit geleistet hat, dann irgendwie den vielleicht nochmal einen frischen Impuls zu setzen. Ich weiß halt nicht, wie frisch dieser Impuls jetzt noch sein kann für die letzten 2 Wochen.
Faktisch, ja? Es war nicht das Team bei Sané, sondern es war das Team zwischen Fischer und Bielik.
Ja, genau. das Team bei Sané war ja trotzdem weiterhin, ja. Also das Übergangsteam zwischen den beiden sozusagen. Aber auch da war es ja nicht schlecht. So, als ich habe jetzt keine, Hans-Martin kann ja nochmal die Tabelle nachreichen für die paar Spiele, die
es waren. War ein Unentschieden.
Ja, na, siehst du, war doch okay. Das würde uns ja vielleicht am Samstag schon reichen. Im Zweifel. Ja, also es ist halt, ich bin immer so ein bisschen unschlüssig, was so Last-Minute-Trainerwechsel wirklich bringen. Da gibt es bestimmt auch Untersuchungen, was das faktisch bringt.
Gibt aber, es, kann ich sagen.
Na?
Also mittel- und langfristig bringen sie nichts. Kurzfristig in Teilen schon.
Ja, dann haben wir doch also, jetzt die Chance, dass wir genau, mal die kurzfristige also wenn, Geschichte sind.
Wenn nicht in solchen Situationen, könnten sie eventuell was bringen. Ja. Hm. Aber ah ja, hier wird im Chat wird schon auch der passende Artikel rausgeholt. Genau, aber nee, kurzfristig tatsächlich kann es was bringen.
Na denn? Ich bin, also ja, ich hätte mir gewünscht, aber das, wie gesagt, Stichwort Vertrauen und so, dass er die Saison noch zu Ende spielen konnte. Aber er war ja, das war ja auch so ein Ding, ne, dass sie schon angekündigt haben, dass es dann nicht mehr weitergeht. Das war auch so irgendwie, das ist so, ein,
warte
so eine
komische kurz. Nummer. Haben sie es wirklich angekündigt?
Haben sie nicht?
Nee. Nee, das war nur mediale
Bericht. War das bloß ein medialer Bericht?
Na gut. Ja. Aber wollen wir kurz Meta werden? Also so in der Diskussion. Ich hätte noch kurz einen Ausschnitt mit Dirk Zingler bei Datsun. Wenn ihr.
Eine Sache wurde gerade eben auch nochmal im Slack mit angesprochen. Und zwar, dass ja auch die fehlende Videoanalyse mein Thema war. Dass er ja nicht so viel über Videoanalyse gemacht hat. Und auch das hat ja der Mannschaft immer ganz gut geholfen, wenn die selbst nochmal ihre Fehler gesehen haben. Oder auch generell sich auf den Gegner eingestimmt haben bei der Videoanalyse.
Guter so, Punkt. Ne? Auf den geht Dirk Zingler jetzt auch gleich ein. Ich mach's mal.
In den ersten Wochen nach dem Trainerwechsel war der Bjelica-Effekt auch sichtbar an Resultaten zu sehen. Warum ist er ein bisschen abgeflacht in den letzten Wochen?
Ja, das ist er ja gar nicht. Also die gesamte Entwicklung ist ja für uns im Forsthaus nicht überraschend. Also dass der April mit den Spielen Leverkusen, Dortmund, Bayern, zu Hause in Augsburg, ja, kannst du was machen, aber auch manchmal nicht. Also wir wussten von Anfang an, dass der Abstieg oder der Klassenerhalt ja nicht im April entschieden wird, sondern im Mai. Und jetzt ist es soweit. Jetzt hast du die drei Spiele gegen Bochum, gegen Köln, gegen Freiburg zu Hause. Da musst du punkten. Also dass sich das vielleicht so ein bisschen angeschlichen hat außerhalb des Vereins nach dem Motto, wir sind durch. Nein, das war bei uns nicht eine Sekunde lang der Fall. Und deshalb sind wir auch mental darauf vorbereitet, dass wir im Mai jetzt punkten müssen.
Wir hören es im Hintergrund. Wir haben es auch bei der Busankunft gesehen. Die Fans sind bereit zu liefern auf jeden Fall. Wie kontraproduktiv ist in so einer Phase, wo jetzt die entscheidenden Punkte vergeben werden, so eine Schlagzeile unter der Woche mit Nenad Bjelica ist im Sommer Schluss?
Na, Gott sei Dank gar nicht, ne? weil uns berührt es ja nicht, was außerhalb des Clubs geschrieben oder gesagt wird, sondern zwischen uns die Verantwortung tragen, dem Club oder auch der Mannschaft, gilt ja nur das, was wir uns untereinander sagen. Und da sind wir relativ klar. Also Nenad Bjelica hat unsere volle Unterstützung und deshalb berührt uns das nicht. Es ärgert uns ein bisschen, weil am Ende die Leser haben ja keine andere Chance, als das zu glauben, was da drin steht. Und wenn das dann falsch ist, dann ist das schade für die Leser. Wir wissen, was richtig ist und der Leser ja leider nicht.
Was ist denn richtig in Sachen Binnenverhältnis Trainer und Mannschaft? Das kommt ja nun seit Wochen, gefühlt seit Monaten immer mal wieder auf, dieses Thema. Das ist schon noch knirschig. Ich erinnere mich, wir standen auch mal gemeinsam hier am Spielfeldrand, haben darüber gesprochen. Da haben sie gesagt, naja, es müssen auch nicht immer alle Freunde vom Trainer sein.
Ja, das ist ja unverändert so. Also unterhaltet euch mit den Spielern. Ich bin jetzt hier im 20. Dienstjahr und ich habe noch nie eine Phase gehabt, wo alle Spieler im Kader zufrieden waren mit dem Trainer. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Situationen, die wir heute sind und dass die Saison, so wie wir sie gespielt haben, ist ja keine gute. Das hat alles nichts mit Nenad Bjelica zu tun, sondern es hat etwas mit der Hinrunde zu tun. Dort haben wir nicht gut gespielt, da haben wir als gesamter Club nicht gut geliefert. Nenad Bjelica hat seine Punkte gemacht, die er machen musste. Er hat den Auftrag, uns in der Klasse zu halten. Also auch diese Kritik ist ja, also das hat ja nichts mehr mit einem Fachmagazin zu tun, wenn dort sich darüber ausgelassen wird, ob es viel Videostudio gibt oder weniger. Ich habe so viele verschiedene Trainer gehabt und jeder Trainer hatte seinen eigenen Ansatz. Das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Spieler einem Trainer folgen und das ist bei uns der Fall.
Vorhin war auf der Gegenseite ein Banner noch mit alle zusammen, Schulter an Schulter. Wenn man jetzt
so. Ja, also wenn die Spieler dem Trainer folgen, dann ist alles dufte.
Finde ich jetzt nicht, weil dann sind die ja alle weg morgen.
Achso, ja. Und zwar hatte ich erst so überlegt, ja, Lisa weiß ja nicht die Wahrheit und so, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ob der Präsident jetzt in dem Moment, ich sag mal in Anführungszeichen, die Wahrheit mitgeteilt hat, die volle Wahrheit. Und ich glaube, es ist auch völlig irrelevant, weil das sind so Scheingefechte, über die muss man da jetzt nicht, glaube ich, weiter reden.
Ach, da vor allem, weil die Wahrheit TM ja sowieso, haben wir ja jetzt am lebenden Objekt gesehen, ein sehr flüssiges Ding ist. Ne? Also vor dem Spiel sagst du, er hat die volle Unterstützung und dann nach dem Spiel musst du dich hinsetzen und den Satz eigentlich vergessen.
Als ich das im Stadion gelesen habe, die Kicker-Meldung, ne, das so Zingler-Zitat, Bielitzer hat die volle Unterstützung, habe ich meine Mutter angeguckt und habe gesagt, der ist morgen weg. Also so, wir haben es, glaube ich, zur Halbzeit gesehen. Ja. Nee, aber es ist halt dieses, also eigentlich was man, gut, wie oft haben wir den Trainer gewechselt in den letzten Jahren, war zwischendurch mal ein bisschen seltener. Aber man kennt es ja von anderen Vereinen immer, wenn es dann heißt, ja, nein, der Trainer hat unser vollstes Vertrauen und am nächsten Tag Verein XY trennt sich vom Trainer. Deswegen war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, der ist morgen weg. Warum das dann jetzt heute dazu kam, und es hieß ja irgendwie, anscheinend hat er heute Vormittag noch das Training geleitet. Habe ich irgendwo gelesen, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Dann kann es ja auch sein, dass danach irgendwie das Gespräch war und wer weiß, was danach bei irgendeinem Gespräch rauskam. Also, ne, irgendein Grund muss die Entscheidung ja haben, dass Zingler und Co. dann da gesessen haben und gesagt haben, ja okay, dann da ist die Tür, auf Wiedersehen.
Naja, in meiner romantischen Vorstellung ist das natürlich, die setzen sich dann zusammen und sagen so, Nenad, sag mal, wie wir die nächsten zwei Spiele mindestens noch 3 Punkte holen wollen, und dann muss er mal zeigen, und wenn das nicht überzeugend ist, dann reicht es halt nicht.
Ja, genau so würde ich mir es halt auch vorstellen, ne? Dass man halt sagt, okay, pass auf, weiß nicht, vor dem Training ist halt blöd, da sind nur andere Termine, Meetings, Presserunden, keine Ahnung, was auch genau. Immer. Mach das Training und wir reden danach mal und wir müssen uns mal zusammensetzen, mal einen Plan schmieden, wie wollen wir das hier jetzt irgendwie noch über die Bühne bringen. Und keine Ahnung, also wenn dir dann irgendwie ein Trainer gegenüber sitzt, der dir dann irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, wir machen einfach so weiter und hoffen, dass das was wird, so jetzt mal total überspitzt dargestellt, ja. Dann würde ich natürlich da sitzen als Präsident und würde sagen, also es ist mir jetzt ein kleines bisschen zu unsicher, so wenn man so gar keinen Plan hat, oder wenn er mir einen Plan vorstellt und ich mit dem aber überhaupt nicht mitgehe, das kann ja auch sein, na, dann ja, muss man
wir
halt irgendwie
wir improvisieren im Sturm.
Ja, tatsächlich, ne? Oder wenn er sagt, ja keine Ahnung, ich stelle halt ab morgen, ich trainiere ab morgen 2er-Kette hinten in der Abwehr und der Rest ist alles Attacke nach vorne. Klingt zwar lustig, aber ist vielleicht ein bisschen blöd, das am 33. Spieltag einzuführen in der Bundesliga, wenn du noch gegen den Abstieg spielen musst und das halt tatsächlich irgendwie wichtig ist.
Ja. Ja, ich meine, am Endeffekt wissen wir es wieder alle nicht, ne? Wir waren nicht dabei. Aber es wird schon das ein oder andere Gespräch mit in dem ein oder anderen erweiterten Kreis gegeben haben. Ich vermute mal, dass da nicht nur Dirk Zingler und, obwohl vielleicht ja doch, und Nenad Bjelica gesessen haben. Aus dem Film haben wir gesehen, dass das auch gerne größere Runden sein können. Aber ja, also dass er das Training am Vormittag noch geleitet hat, vermutlich, mutmaßlich, fand ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil wenn die Spieler alle am Vormittag da waren, dann können sie jetzt auch nicht rumstehen, bis irgendwie eine Entscheidung getroffen wurde. Dann ist er halt wirklich dann in dem Moment der Sportlehrer, ne? Der dann irgendwie sie nochmal auslaufen lässt und so. Das gibt es ja wahrscheinlich dann auch Routinen nach so einem Spieltag, die irgendwie eingehalten werden müssen.
Eben, da passiert ja, glaube ich, auf dem Tag nach dem Spieltag jetzt nicht ganz so viel. Ist ja, glaube ich, bei vielen dann erstmal wirklich nur das Auslaufen und nur für die Spieler, die jetzt nicht die ganze Einsatzzeit hatten oder so, dass die dann ein bisschen intensiveres Training machen. Und klar, Marco Grote kann ja auch nicht, also keine Ahnung, was bei ihm dann so auf dem Tagesplan steht, aber der kann ja jetzt dann auch nicht unbedingt sofort mit, der kann dann auch nicht sofort mit einspringen wahrscheinlich. Der hat ja auch noch irgendwie die U19 erstmal zu betreuen und das zu organisieren und da wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Dinge zu regeln, damit da dann auch jemand übernehmen kann, weil er kann ja nicht einfach sagen, okay, ich bin dann weg, auf Wiedersehen, ihr kommt schon klar.
Ja.
Und dann
ihr macht da Dienst. Halt.
Naja, er hat ja auch ein Trainerteam da bei der U19 und da ist jetzt nur er weg insofern, glaube ich, geht das. Die sind auch in der Saisonabschlussphase. Ich weiß nicht mehr, um was es da noch geht, aber gut.
Ich glaube, Pokalfinale spielen die. Ist das die Mannschaft, die auch im Pokalfinale steht?
Alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden. Deswegen sage ich ja jetzt einfach nichts dazu, sondern sage einfach, das wichtigste Team für den Gesamtverein ist aktuell die erste Herrenmannschaft. Und da liegt der Fokus drauf, dass die halt die Möglichkeit schaffen, dass der Rest des Vereins sich auch weiterentwickeln kann. Und dann ist das halt so. Und wenn er da für zwei Spiele da abgeordnet wird, dann ist okay. Und ich glaube, Sebastian Bönig hatte jetzt auch nicht in seiner kurzfristigen Lebensplanung vor, diese Saison nochmal als Co-Trainer einzuspringen. Da würde ich auch gerne ein bisschen mehr theoretisch zu wissen. Ich glaube, das ist einfach ein großer Ausdruck von Loyalität von Sebastian Bönig gegenüber dem 1. FC Union ist.
Ja, könnte man. Auf der anderen Seite war, aber das ist jetzt, das klingt jetzt auch, das ist jetzt total fies, was ich jetzt sage, aber seine Position als Betreuer von den Leihspielern hat mir, ist irgendwie für mich immer so diese Pop-Beauftragte der SPD-Nummer gewesen.
Hast du jetzt Sebastian Bönig mit Sigmar Gabriel?
Deswegen sage ich, es ist ein bisschen fies. Aber es war irgendwie eine Warteposition irgendwie, hat sich das für mich so angefühlt, wie wenn es nochmal anders kommt, kann ich nochmal rein, weißt du?
Mhm. Naja, aber Bielitzer kam ja da auch mit 25 Co-Trainern oder so übertrieben. Aber er hatte ja Bönig war ja anfangs noch da. Marie-Louise Ether ist ja dann geblieben. Dann hat Bönig sich ja die Auszeit genommen und dann kam ja auf einmal noch ein Co-Trainer dazu, zu seinem anderen, zu dem Daniel Simic oder wie er heißt. Zudem kam ja noch ein zweiter Co-Trainer von ihm dazu. Also das heißt, er hatte ja irgendwie drei Co-Trainer und Bönig war ja so, er kommt wieder. Also, ne, das wären ja dann vier Co-Trainer. Ich glaube, da wurde dann eher geguckt, wie man Bönig irgendwie wieder mit einbinden kann, dass er wieder an der Mannschaft mit dran ist und dass es da gar nicht, dass da schon vielleicht auch der Weg frei war, ja, irgendwann wirst du auch wieder deine Co-Trainer-Position bekommen. Und ja, manchmal geht es halt schneller, als man glaubt.
Ja, vielleicht werden jetzt auch nochmal Standards trainiert. Das ist ja so eine Sache, die vielleicht schnell geht, wenn man so auf wartet, kurz Bullshit wird, low-hanging fruits geht. Und bei zwei Spielen müsste ich schon gar sehr nicht so Bullshit sein.
Wollte gerade sagen, das ist ja das Einzige, was sie jetzt wirklich machen können. Also ist wird jetzt wie. Genau, sie werden jetzt nicht irgendwie nochmal anfangen, Fußball zu lernen in den zwei Wochen. Das wäre halt, da müssen sie jetzt irgendwie ein paar Sachen einstudieren und dann hoffen.
Die können, meinetwegen können die den grottigsten Fußball spielen in den zwei Spielen, den die je gespielt haben. Die können spielen wie in der ersten Halbzeit, wenn wir gewinnen. So. Wenn sie das Tor treffen, dann können die spielen wie in der ersten Halbzeit gestern. Alles gut.
Das Problem ist, wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit, gewinnen wir nicht.
Nee, so richtig. Aber vom Prinzip her könnten sie es machen, so sehen wir recht. Hauptsache, wir gewinnen am Ende.
Ja, ich glaube, uns allen ist relativ viel recht am Samstag. Egal, wie sie spielen, Hauptsache, es kommt mindestens ein Punkt bei rum.
Wie groß ist euer Vertrauen in dieses Dreier-Team für die 2 bis 4 Wochen?
2 Wochen hoch.
2 Wochen, also hoch. Okay.
Also, ja.
Wir machen das ja auf der Basis von null Wissen.
Ja, genau, das ist halt das Problem. Ne? Also ich, wie gesagt, das, was ich hoffe einfach mal, dass dieser kurzfristige Effekt, den wir ja jetzt festgestellt haben, den es anscheinend messbar irgendwie gibt manchmal, dass der wirkt und dass ihnen irgendwas einfällt, wie sie vielleicht auch nochmal mit aus dem vorhandenen Spielermaterial, furchtbares Wort, aber Spielermaterial noch eine Aufstellung zaubern können, die Köln nicht erwartet oder wie auch immer, mit denen sie nicht so umgehen können und dann, dass sie da irgendwie mindestens einen Punkt holen in Köln. Das wäre mir schon.
Das reicht ja für die Relegation schon mal.
Drum.
Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich sag mal so, ne, Marco Grote war schon mal Interimstrainer diese Saison und Marie-Louise Ether hat die Mannschaft jetzt eine ganze Zeit lang mit betreut und Sebastian Bönig kennt die eh alle wie seine eigenen Kinder. So. Das heißt, da ist ja schon eine gewisse Basis schon mal da. Die wissen, welche Spieler die dann da jetzt vor sich zu stehen haben und was die brauchen. Und dann haben sie vielleicht alle nochmal andere Ansätze. Und wenn dann noch die Arbeit mit den Kapitänen zusammen gut funktioniert und die vielleicht auch oder der Mannschaftsrat irgendwie auch klar benennen kann, wir brauchen das oder wir glauben, wir brauchen das und die Trainer können es umsetzen, kann ich mir gut vorstellen, dass die da innerhalb der Woche jetzt so gut was auf die Beine gestellt bekommen, dass es dann gegen Köln schon wieder vernünftig aussieht. Also ne, das erstmal so komplett positiv denken, weil ich bleib dabei, ne? Die kennen halt einfach das Team, die kennen die Jungs und das wäre halt bei einer anderen Lösung, wenn jetzt, bleiben wir mal wieder bei Bo Svensson, wenn sie den jetzt rangeholt hätten und gesagt haben, hätten hier, mach mal, der hätte die ja in Anführungsstrichen nicht gekannt, ne? Klar, er kann sich die Spiele angucken und, aber trotzdem weiß er ja nicht so genau, wie die Ansprachen bei den Jungs sein müssen und so weiter. Und das hat ja funktioniert, nachdem Fischer weg war. Deswegen kann ich mir da erstmal gut vorstellen, dass die das gut wuppen können.
Ja, also mein Vertrauen ist auch recht hoch. Muss ja sagen, hatte ich in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass ich diesen sehr überbordenden, auf nichts beruhenden Optimismus habe. Der ist auch immer noch da. Ich glaube, das hätte anders ausgesehen, wenn man sich jetzt nicht vom Trainer getrennt hätte bei mir, weil ich war gestern schon satt. Also von der Mannschaft auch, aber die Mannschaft halt auch als Ergebnis der Arbeit mit dem Trainer, wie auch immer. Das kann ich nicht bewerten, was sie da im Einzelnen gemacht haben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Und es wird schon klappen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich erwarte auch, ehrlich gesagt, also da wurde jetzt noch eine Pressekonferenz mit Dirk Zingler für Dienstag 13 Uhr angekündigt. Ich brauch's nicht, weil für mich ist alles erledigt jetzt. Also was will mir der Präsident jetzt noch sagen?
Aber ja, wahrscheinlich kommt dann auch wieder nur, wir haben uns halt dazu entschieden, nach Gesprächen mit ihm, dass der Weg gemeinsam nicht weiterführt. Wir wollten nochmal ein Zeichen setzen und haben nicht gesehen, dass Bielitzer das schafft. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Marco Grote und Marie-Louise Eter kurzfristig wieder einzuberufen und dass sie die Aufgabe übernehmen. Sie haben unser vollstes Vertrauen und wir sind uns sicher, dass sie das schaffen, die Mannschaft auf die beiden wichtigen Spiele einzustellen, sodass wir den Relegationsplatz nicht erreichen, sondern den direkten Klassenerhalt schaffen werden. Unioner, macht euch auf den Weg, unterstützt die Mannschaft in Köln und zu Hause gegen Freiburg. Wir schaffen das zusammen, Schulter an Schulter für Eisern Union. Herzlichst, euer Dirk. So
was, PK Ende. Kannst du das bitte isolieren und wir legen dann, wenn die PK morgen vorbei ist, das nebeneinander und dann gucken wir mal, wie hundertprozentig Nadine das gerade getroffen hat.
Ich habe gerade überlegt, Nadine, hast du das jetzt aus der Pressemitteilung vorgelesen oder hast du einfach 24 Jahre Dirk Zingler haben bei dir auch Spuren hinterlassen?
Ich hatte gerade die Leckerli-Box für die Karte in der Hand, also das beantwortet deine Frage, glaube ich, ganz gut.
Nadine hat das Skript auf dem Server gefunden.
Ui, dass die vom Forsthaus mal was beim Textilvergehen ablegen.
Selten.
Ja. Also die falsche Datei genommen. Eigentlich wollten die bloß das Skript für den Podcast hier ablegen. Ja, aber Robi, also außer dem, was Nadine gesagt hat, ist da morgen nichts zu erwarten. Vielleicht so die ein oder andere Ordnungsstelle für irgendeinen Journalisten aus.
Ich erwarte genau das, was Nadine gerade gesagt hat.
Okay. Brauchst nicht wieder,
es ist doch 0815. Es ist doch wirklich nur, wir setzen uns dahin, weil wir mit der Presse reden müssen und dann hauen wir da die 5 Zeilen runter und dann, ja, danke, schön, ja, tschüss, ja, natürlich wird ein Trainer zur neuen Saison kommen, wir werden gucken, das fehlte natürlich gerade noch.
Moment, eins hast du noch vergessen, noch Fragen, dann meldet sich auf jeden Fall Matze Koch.
Ja, weil wer ist verletzt.
Genau, und dann ist vorbei. Ich vermute mal, dass Grote da auch sitzen wird und vielleicht 2 oder 3 Fragen über sie hergehen lassen wird und dann vorbei.
Ich glaube nicht.
Was haben sie in der Zeit gemacht, als sie nicht da waren? Ja.
Das gibt es ja vor dem Spiel im Zweifelsfall.
Ach so, stimmt, die kommt ja auch noch. Ja, das ist auch wieder richtig.
Das ist, glaube ich, schon kommunikativ einfach so dieses breite Schulter nach vorne gehen, auch bei unbequemen Entscheidungen. Ist ja auch nicht in jedem Verein so, dass dann die entscheidenden Personen sich auch den Medien stellen. Und alle, so wie Nadine das jetzt gerade alles erzählt hatte, alle hinter Union sich versammeln, Wagenburg und wie gesagt, 1-2 Ordnungsschellen aus Sicht des Präsidenten und dann können die Leute im Sport in Ruhe arbeiten, weil sich alles auf ihn fokussiert. Fertig. Ich glaube, das ist schon so das Kalkül. Und dieses Köln-Spiel ist ja
natürlich... Was ja auch okay ist. Also ja, ich meine, das finde ich gar nicht verkehrt.
Aber
wahrscheinlich sagt er nochmal irgendwas über vegane Bratwürste.
Einfach nur so, was geht.
Zur Mobilisierung.
Nee, einfach um das alles auf sich zu ziehen, damit die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann.
Um den News-Cycle außer Tritt zu bringen.
Ja gut, dann sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt auf das Trainertrio und die Arbeit. Und ehrlich gesagt, vielleicht doch eine Frage noch. Wie hoch, glaubt ihr, wird der Altersdurchschnitt der Mannschaft sein, die gegen Köln antritt? Sehr hoch, mittel, jung?
Ich vermute mal, die wird jetzt nicht so viel anders sein als die Mannschaft, die wir gegen Bochum gesehen haben.
Jetzt müsste ich wissen, wie alt die Spieler sind.
Ich glaube schon, dass er sehr, sehr erfahrene Spieler hinstellt. Also Trimmel zum Beispiel wieder und so weiter. Also Leute, die halt viel erlebt und gesehen haben.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er Roussillon für Gosens bringt, wenn er wieder fit ist.
Ja, bitte. Bitte, ja.
Also bei mir habt ihr zuerst gehört, Gosens in den Sturm. So, und...
Spielt er ja eh schon.
Ja, eben. Na gut. Dann wollen wir
kurz... Kann ich noch eine Frage loswerden, bevor wir zum Spiel kommen? Was wir dann wahrscheinlich machen müssen. Ich hatte ja noch mal... die Pressemitteilung, die sie heute rausgegeben haben, war, also als ich die gelesen habe, habe ich zuerst tatsächlich den einen Satz, den sie auf Nenad Bjelica verschwendet haben, komplett überlesen und habe gedacht so, nanu, das steht überhaupt nicht. Also ich meine, das ist natürlich klar aus dem Kontext, was das heißt, aber dass quasi der bisherige Trainer so gar nicht erwähnt wird, wie gesagt, ich habe den Satz überlesen, war mir dann sehr, fand ich sehr komisch und dann habe ich den doch beim zweiten Lesen doch nochmal gefunden. War das die knappste Erwähnung eines bisherigen Trainers bei Union ever? Also ich meine, da muss ja schon irgendwie die Stimmung komplett im Arsch sein, oder? Kam nur mir das so vor?
Ich glaube, das war medial jetzt so, also erstens, wir können es natürlich nicht belegen und Dirk Zinger wird uns nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber dass die nicht über den Sommer hinaus weiter zusammengearbeitet hätten, ich glaube, das können wir schon mal so festhalten für uns. Einen Haken dran machen, das ist bestimmt so gewesen. Das heißt, so ein hundertprozentiges Vertrauen und darauf, das ist hier eine Zusammenarbeit, da bauen wir richtig was drauf auf. Ich glaube, das Vertrauen hatten sie nicht mehr. Und dann ging es jetzt, glaube ich, deswegen würde ich bei diesem Satz mit der Pressekonferenz nicht so viel hineininterpretieren. Da ging es vor allem darum, nach vorne zu schauen. Also das heißt, alles, was meinetwegen Vergangenheit negativ ist, zur Seite zu schieben und voller Fokus auf das, was ist und auf die neuen Leute. Und vielleicht kommt Nenad Bjelica zur großen Trainerabschiedsgala am 34. Spieltag. Wahrscheinlich nicht.
Und mit den Urs Fischer Sprechchören, meinst du?
Ich glaube, so wie die Tabellenlage ist, wird auch Urs Fischer, der wird gar keiner kommen, außer Christian Streich und naja, den können wir dann wieder verabschieden. Ja. Also das ist, die Lage, da hat sich die Mannschaft ja jetzt so selber so reinmanövriert in alles irgendwie. Die haben den gesamten Plan durcheinander gebracht. Und ja. Deswegen, also ich fand es jetzt nicht so wild, wie du es wahrgenommen hast, Robert.
Auch wild würde ich gar nicht sagen, aber ich fand es schon, sagen wir mal, auf eine komische Art beeindruckend knapp, was die Erwähnung. Also, ne, dass man halt so sagt, sag mal, der Klassiker wäre gewesen, irgendwie wenigstens einen Absatz darauf zu verwenden, so nach dem Motto, ja, wir danken für die Arbeit und so. Ich weiß, steht auch alles drin, aber wir haben halt kein Vertrauen mehr. So das, was Nadine eben gerade gesagt hat, was vermutlich morgen bei der Pressekonferenz passiert, dass man irgendwie zumindest sagt, so, das war bisher, Strich drunter aus Gründen, Rest erklären wir bei der Pressekonferenz und das ist unser neues Team. Aber dass das so quasi in mehr oder weniger in einem Nebensatz wurde, Nenad Bjelica und sein Trainerteam wurden am heutigen Montag freigestellt. So, das ist im Wesentlichen alles, was sie dazu gesagt haben.
Aber
das fand ich schon überraschend knapp.
Die Pressemitteilung zu Micha Parnsen war ja auch so, wo wir alle dachten, hui, vielleicht ist das jetzt der neue Trend.
Nichts zu sagen, noch weniger zu sagen als bisher.
Ich wollte gerade sagen, nichts zu sagen ist schon lange
Trend. Das ist
schon
immer der Trend, ja. Aber jetzt haben sie es perfektioniert.
Haben sie ein Seminar abgehalten, wie sage ich noch weniger? Ohne was. Also, nee, wie sage ich viel, ohne was zu sagen?
Ja.
So, die haben bei Oliver Runert gelernt, der konnte das auch immer so gut. wo der im Doppelpass irgendwie eine halbe Stunde geredet hat und man dachte, wie es aber gesagt hat, irgendwie nichts.
Ja. Ja, ich würde jetzt auch, ich wollte das jetzt gar nicht so hochhängen. Mich hat es tatsächlich heute Morgen oder heute Mittag, je nachdem, dafür manche von uns, Uhr. Nadine, ne?
Nachmittag.
Genau. Ich hatte Feierabend.
Ja, ich habe gerade beruflich eine Umorientierungsphase. sagen wir mal, mich hat es überrascht, aber das, wie gesagt, muss nichts heißen, ist egal. Müssen wir nicht lange drüber reden.
Okay, dann kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Spiel. Wir haben ja gesagt, es war ein sehr furchtbares Spiel, vor allem die erste Halbzeit von Union war zum Vergessen. Und los.
Ich würde da vielleicht einen kleinen Stern dran machen oder einen Haken. Nee, so ein Ausrufezeichen. Also ja, sie war in Gänze und dann vor allem auch nach dem Ergebnis komplett am Arsch, ne? Kann man glaube ich so sagen. Was mir dann auch in der zweiten Halbzeit am Anfang der ersten Halbzeit tatsächlich gefallen hat, war, dass sie mit entsprechendem Pressing auf Bochum raufgegangen sind. Da stand es auch noch 0-0. Und dass sie ich hatte das Gefühl, man sieht, dass sie sich was vorgenommen haben. Und dass man, ne, weil wir ja immer den nicht vorhandenen offensiven Plan bemängelt haben. Ich fand, da war was zu sehen, was danach aussah, dass sie halt früh stören wollen, den Bochum unter Druck setzen wollen, um dann im Prinzip das zu machen, woraus sie dann auch die zumindest das 2-3 und das 3-4 gemacht haben und so, dass sie da zumindest den Eindruck vermittelt haben, sie wollen Bochum unter Druck setzen, was ja auch normal ist im eigenen Stadion und kann man ja auch machen, dass das dann komplett aus den Angeln gehoben wurde durch die Gegentore und dann, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie da die fragile Stabilität komplett eingebrochen ist, was diese Mannschaft dann irgendwie nicht verarbeiten konnte, da wurde es dann schlimm. Also sagen wir mal, bis zur 15. Spielminute war es jetzt gar nicht so verkehrt, fand ich.
Kann man mitgehen? Ich glaube, also erstens war für mich so der Punkt, ich fand gar nicht, dass Bochum gut gespielt hat in der ersten Halbzeit.
Nicht unbedingt, ne.
Die haben aber die Sachen, die sie gemacht haben, damit waren sie A, effizient und mit einigen Sachen hat man auch so Spielzüge gesehen, wo man gemerkt hat, okay, das machen die vielleicht nicht das erste Mal. Das war schon gut und mit dem ersten Gegentor, ich glaube, damit ist wirklich alles irgendwie, weiß ich nicht, sehr, sehr komisch gelaufen. Mhm. Ja, da ist alles irgendwie in sich zusammengekracht. Das hatte wirklich ganz harte letzte Urs Fischer-Spiele-Vibes.
Ich finde auch, dass Bochum die Schnelligkeit von den Spielern gut einsetzen konnte, zumindest an einigen Stellen. Und aber auch die Körperlichkeiten, also teilweise wie unsere Spieler da abgeprallt sind, kannst du ja nicht sagen, dass jeder blöd stand. Ne, mal kann man ja blöd stehen, aber dass jeder blöd stand, ist ja unwahrscheinlich. Und das war ja, als wenn unsere Spieler teilweise an den abgeprallt sind, wo ich mir dachte, sag mal, was ist denn hier los? So Körperspannung, geht doch mal da in den Zweikampf rein. Ja, da war ich auch so ein bisschen fassungslos. So. Weil wir haben auch keine, also die sind ja nicht alle gebaut wie Aronson oder Steven Skripski vor der Sommerpause damals, sondern die sind ja auch alle gut gebaut und die haben ja auch Muskeln und alles. Ne? Das ist,
ja. Zumal jetzt auch nicht jeder von Bochum so ein Behrens-Typ war, ne?
Ja.
Nee, das,
aber der Hoffmann ist schon Tier.
Der ist krass. Aber ja, so von der Figur.
Und, ja, na klar.
Aber Nadine bringt, glaube ich, schon den richtigen Punkt, dass es um das Timing in den Zweikämpfen ging, die zweiten Bälle nicht kam oder man die nicht erreicht hat. Sondern sie sind... Es gibt ja so Situationen, wo auf magische Art, wie so ein Magnet, der zweite Ball immer beim Gegner landet. Und so war das ja auch dann in der ersten Halbzeit. Da lief ja dann gar nichts mehr richtig zusammen. Und das war auch wirklich schlimm anzugucken. Und es gab ja so Momente, wo das Stadion einfach so schockstarren ruhig war.
Ja.
Und das erlebe ich zumindest in der alten Fürsterei wirklich sehr selten. Da hat man ja noch nicht immer richtige Mecker-Energie.
Nee, da muss ich schon lange zurückdenken.
das waren ja halt auch wirklich Momente, wo man sich dachte, keine Ahnung, es kommt ein langer Ball und unser Spieler wartet erstmal, bis der Bochumer den Ball annimmt und versucht dann den Ball wieder zu bekommen. Wo ich mir denke, geh doch gleich zum Ball und versuch den doch gleich als erstes zu bekommen, bevor der Bochumer rankommt. Das macht vieles einfacher, wenn du den Ball hast, bevor er den hat. Aber nee, da wird erstmal noch einen Schritt zurück gemacht, so ja, nimm den Ball mal entspannt an und dann gucken wir mal, ob ich ihn dir wieder abnehme. So, das hat mich wirklich wild gemacht, ey.
Ja, es waren so Phasen, wo man den Spielern angemerkt hat, dass sie sich nicht mehr aufeinander verlassen können. Also einerseits, weil sie auch verlassen waren, also wie die drei Innenverteidiger.
Ich glaube, die haben sich nicht mehr auf sich selbst verlassen teilweise.
Ja, aber ich meine, weil halt Sechser dann halt doch weit vorne waren. Naja, also da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden.
Also es war schon, also ich vielleicht noch so, es war schon tatsächlich erschreckend, weil was ja immer das Symptom ist, ich glaube, jeder von uns hat ja, egal wo wir im Stadion stehen, immer irgendwie einen Meckermenschen in der Nähe, ne? Das ist ja das eiserne Gesetz des Stadions, du bist nie 100 länger als 10 Meter von einer Meckeroper entfernt. Und selbst die waren ruhig, ja. Zumindest in meinem Umkreis. Ne? Das waren, nach dem 2:0 war halt wirklich jeder so, was zur Hölle. Da wurde nicht mal mehr gemeckert.
Aber das hat man den Spielern auch angesehen. Die haben auch gedacht, ja. Was zur Hölle. Naja. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht die Hoffnung, dass da irgendwas besser werden würde in der zweiten Halbzeit. Fand diese drei Wechsel mit Bedia, Aronson und Vertessen, die gekommen sind, das waren so Wechsel, also außer Bedia, weil da kann ja keiner von uns was zu ihm sagen, also jedenfalls bis zu dem Spiel so richtig. Und Aronson und Vertessen haben wir schon, glaube ich, vermisst, können wir sagen, in der Startelf. Also ich zumindest, weil es halt so dieses spielerische Element wäre. Aber das kann man jetzt auch einfach sagen, weil wir haben es ja auch nicht entschieden. Aber das wurde ja dann doch nochmal interessant. Meine Frage wäre aber, weil ich ich will gar nicht so durch dieses Spiel so gehen, aber was für einen Eindruck habt ihr jetzt eigentlich von Chris Bedia?
Ich fand ihn phasenweise richtig gut. Also der hat gerade so bei Luftzweikämpfen manchmal noch ein bisschen unbeholfen, aber der hat sich da gut versucht oder hat gut versucht, seinen Körper mit reinzustellen, hat auch in der Vorwärtsbewegung hat er einen richtig guten Antritt gehabt teilweise, aber wenn er vorne den Torwart angelaufen ist, ist er so langsam zurückgetrabt teilweise, dass er im Abseits stand, obwohl er hätte angespielt werden können.
Ja, weil der Torwart da vor dem Torwart stand oder so, um halt dieses Vorlegen von Riemann, was er ja gerne dann gemacht hat, irgendwie alle warten auf den Abschluss und dann lässt er den Ball liegen und wartet, bis wieder ein Stürmer rankommt.
Das war ja die Situation. Naja, aber also es gab auch noch zwei, drei andere Situationen, wo er, glaube ich, so von einem Zweikampf wieder zurückkommt. Und dann stehen unsere Spieler da und könnten eigentlich den Ball für ihn spielen, aber es geht nicht, weil er noch im Abseits steht. Und das war halt echt ärgerlich so, weil ich glaube, da wäre der ein oder andere hohe Ball auch nochmal gekommen über die Abwehrkette rüber, den er vielleicht noch hätte aufnehmen können. Aber ansonsten finde ich dafür, dass es jetzt mal das erste Mal so richtig wieder nach langer Zeit ein Spiel von ihm war, ja, kann man, glaube ich, erstmal nicht meckern. Und es hieß dann auch, er braucht Zeit. Die hat er dann jetzt, glaube ich, ausreichend gehabt. Muss man mal gucken, ob er sich da noch weiter in die Mannschaft reinfindet und vielleicht wirklich noch ein bisschen, vielleicht was machen kann. Vielleicht schießt der uns ja zum Klassenerhalt.
Ja, auf jeden Fall eine lustige Pointe.
Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne?
Ja, oder kommt halt erst raus, wenn es gebraucht wird. Weiß ich nicht, das Bild ist schief, aber egal.
Beim was war denn das? Das 3-2, glaube ich, wo er mit Andrasch sich kreuzt und dann erst so guckt, als wie, ach scheiße, Mann, jetzt nimmt er mir den Ball weg und dann aber doch weiter rennt, sich richtig entschieden hat und dann halt auch sein Tor machen kann. So, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, krass, das war wirklich gut von ihm, dass er da jetzt nicht irgendwie abgeschalten hat und gesagt hat, oh, jetzt bin ich bockig, der hat mir den Ball geklaut, sondern halt einfach weitermacht und drauf wartet und dann halt den Ball auch wirklich zurückbekommt und den dann auch noch reinmacht.
Von der
gegen zwei, ne? Muss man auch nicht, ja. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Also, die waren zwar hinter ihm, wieder, aber trotzdem zwei, ja.
Ja, auch da wieder Körper vorgestellt und die halt gar nicht erst am Ball kommen lassen.
Also, ich bin jetzt weit davon entfernt, Chris Bedia über alles zu loben, aber er hat halt ein Element reingebracht, was so nicht zu sehen war vorher. Und ja, natürlich gab es diese Umstellung, also auch taktische Umstellung, hatten wir ja vorhin schon im O-Ton von Bielica. Das wird schon so sein, auch was gebracht haben, logischerweise. Ich fand, hat mich ein bisschen an Christian Stuff erinnert, so von der vom Laufbild, sagt man, ne? Gut. Und ich meine das wirklich auch nicht negativ, aber ich habe sowas schon lange nicht gesehen. Fand ich, find ich gut.
Wie groß ist der?
1,95.
Ja, gut.
Nee, 1,98. 1,98, glaube ich.
Und Stuffi auch, ja. Ich glaube, die haben dann das gleiche Maß auf jeden Fall. Nein, das, ich meine es wirklich aber im besten Sinne. Also das wirkt dann halt so unbeholfen, wenn da so ein riesiger Stürmer da so mit den so in den Zweikämpfen da unterwegs ist. Aber er hat sich reingeworfen, er hat sich Mühe gegeben und mehr kann ich jetzt auch nicht bewerten.
Ja, guck mal, Stuffi ist 1,99 und Bedia ist nur 1,90, das ist ein Zwerg.
Ja, der Zentimeter, das merkt man dann auch schon.
Kann Stuffi noch wen runtergucken.
Und ja, natürlich, wir können uns jetzt an so Sachen nochmal aufhalten, irgendwie, wie viele Krämpfe bei Bochum echt waren und was weiß ich. Und
ja. Es ging mir aber so auf den Sack, diese eine Situation. Also ja, das muss ich loswerden, weil ansonsten kann ich jetzt 3 Nächte lang nicht schlafen.
Alles muss raus.
Im Bochumer Strafraum liegt ein Bochumer Spieler. Dem geht es sonst wie schlecht. Der ist kurz davor, wirklich direkt mit dem Leichenwagen abgeholt zu werden. Riemann spielt den Ball, der Spieler liegt noch am Boden, meckert Riemann an, warum der denn jetzt den Ball weiterspielt, steht auf und rennt los. Und dann ist dieser Luftzweikampf, wo Riemann auf Late fällt. Er wirft den Ball raus und wir machen wieder Fair Play. Ja, ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, warum machen wir Fair Play, wenn die so eine Scheiße hier abziehen? Ja, die richtige Antwort wurde mir dann genannt, weil wir Unioner sind und wir machen so eine Scheiße nicht. Aber das hat mich so aufgeregt, wie der liegt da am Boden, ist wirklich kurz davor zu sterben und meckert dann den Riemann an, dass der weiterspielt und nicht mit auf Zeit spielt. Weil hat er ja vorher auch schon genug gemacht, aber ach nee, da war ich richtig sauer bei der Aktion.
Ja, da könnte man jetzt viele Sachen bringen. Ich hätte jetzt gesagt, die Zeiten, dass bei Union 0 geschauspielert wurde, sind auch schon eine Weile her.
Ja.
Aber das mit den Krämpfen, also das habe ich, das hatte schon so ein bisschen was von Sascha Rösler, Jens Langenecke, Düsseldorf früher.
Ich habe auch gesagt, Bochum liegt nah an Düsseldorf.
Ja, ist auch nicht so
näher als Berlin. Entfernt.
Näher als andere Städte, das stimmt. Ja.
Aber also ich glaube, das sind nur 50 Kilometer oder so. Also es geht. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Ich würde mich jetzt auch nicht darüber aufregen, irgendwie, dass Alex Kral für Andras Schäfer gekommen ist. Da wird der Trainer sicher seine Momente gehabt haben oder so. Also warum das so ist, dass dann Duki in den Sturm geschickt wurde, fand ich irgendwie, das zeigte nochmal auch, dass es wirklich ernst war mit dieser ganzen Situation. Auch als dann Freddy Renault am Ende noch für den Ball nach vorne gegangen ist und auch an den Ball kam mit dem Kopf, aber nicht platziert genug halt. Ich glaube, da ist noch mal eine Woche Kopfballpanel für Herrn Renault angesagt. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, kann ich nur vorwerfen, dass sie dieses Gegentor halt zugelassen haben in der zweiten Halbzeit. Das war wirklich so,
und
das war nochmal so ein Steckerziehen-Moment.
Das und wie kann man ihnen vorwerfen, aus meiner Sicht.
So weit weg, kannst du mich nochmal abholen, ich muss es einfach nochmal erleben.
Na, da war dann, also der Torschütze, also Hoffmann, ne? Hoffmann. Und noch ein anderer von Bochum, keine Ahnung. Also die stehen halt, naja, ich kenne die ja, auch egal, weil der war ja dann im Endeffekt für die Szene egal. Die sind halt, also der Ball ist schon fast geklärt, sag ich mal, ne? Und dann kommt doch nochmal ein Bochumer irgendwie auf ganz rechts im Strafraum an den Ball, macht so eine, früher hätten wir Bananenflanke gesagt, und dann steht Hoffmann und der andere, wie gesagt, so frei, also im Vergleich zu, sagen wir mal, einer vernünftigen Manndeckung, frei vor Renault, dass er da einfach nur noch den Kopf hinhalten muss. Und das war halt so, in der Spielphase kannst du dir sowas einfach nicht erlauben, dass die beiden, also zwei Spieler, wenn der Hoffmann den nicht gekriegt hätte, hätte dahinter noch, wahrscheinlich im Abseits, aber jemand gestanden, der, wie gesagt, da auch noch Fuß hätte gegenhalten können. Und die waren halt so frei im eigenen Strafraum, das hat mich richtig aufgeregt. Also
das war so richtig FIFA-Training, ja.
Ja, ja. Und das war noch schlimmer als das 1:0, was ja auch schon so ein selten dämlicher, also kaum verteidigter Ball war. Und wie du es ja richtig gesagt hast, in der Phase, ne, wo du dann halt so ein Spiel hast, was ja, das haben wir ja alle oft genug erlebt, auch aus der anderen Seite mit Union, dass so eine sicher geglaubte Führung dann in so einer komischen Dynamik nochmal in Gefahr geraten kann. Ne? Dann macht
3-0 ist eine ganz gefährliche Führung für Bochum.
Ja, genau, ne? Das haben wir schon oft genug mit Union auch von der anderen Seite erlebt, dass man irgendwie sagt: so, ja klar, wir liegen hier 3 Punkte vor, und dann macht der Gegner 2 schnelle Tore, dann entwickelt so ein Spiel ja gerne mal so eine Dynamik, und dann kommt halt so ein Ding und alles, wie du das halt gesagt hast, ne, Zahn gezogen. Und dann ist das so niederschmetternd und so frustrierend. Das war echt dumm. Und das hat mich viel mehr aufgeregt als jeder Bochumer Krampf, der irgendwie natürlich komisch wirkt. Aber das war wirklich.
Ah. Ja, Bochum hat eine Sache tatsächlich gut gemacht, die hätte Union auch gut gestanden in der ersten Halbzeit nach dem 1-0. Einfach mal so richtig das Spiel kaputt machen. Also so das Momentum auch rausnehmen. Und wenn es halt durch Fouls oder komische Sachen erstmal ist, also erstmal die aus dem Rhythmus bringen. Weil es halt, haben sie zweimal, also in 2 Phasen in der zweiten Halbzeit echt gut hinbekommen. Also ob das jetzt mit Krämpfen oder sonst welchen Aktionen oder taktischen Fouls war. Aber da hatten sie, trotzdem sie in vielen Situationen nicht so sattelfest wirkten, Bochum, da hatten sie den kühlen Kopf für solche Aktionen, muss ich mal sagen. Hätte ich mir von Union in der ersten Halbzeit auch gewünscht, dass da mal jemand die Bremse zieht. Aber okay. Ist wie es ist. Das war ja noch gar nicht das Schlimmste, ehrlich gesagt, an diesem Spiel. Also das Ergebnis war furchtbar, die erste Halbzeit war furchtbar, und ich sage trotzdem, es war nicht das Schlimmste. Weil, was ich richtig unangenehm fand, und da musst du mich, glaube ich, Nadine, ein bisschen aufklären, was nach Abpfiff dann passiert ist. Die Mannschaft geht so lang, wie immer, wenn man halt verloren hat, jetzt nicht so als Team, sondern einzeln, klatschen so ein bisschen, hinten Sektor 4 angefangen, gegengerade, dann zur Waldseite und alle so ein bisschen gespannt, was da jetzt so passiert, und dann gehen die weiter. Und werden dann, also Teile, so also zum Beispiel Trimmel und so, sind weitergegangen und wurden dann halt von Katharina Brände und Christian Arbeit wieder zurückgeschickt irgendwie. Und mir war nicht klar, ob sie weggeschickt wurden oder nicht. Nadine, hast du das irgendwie besser mitbekommen?
Nee, ich habe tatsächlich auch erst im Slack danach gelesen, dass wohl manche gesagt haben, sie hätten wahrgenommen, dass die Mannschaft von den Ultras beziehungsweise von der Waldseite aus sozusagen das Signal bekommen haben, sie sollen bitte weitergehen, mal freundlich ausgedrückt so. Das habe ich jetzt selbst aber auch nicht so wahrgenommen. Ich habe dann halt auch nur gesehen, was du gerade beschrieben hast, dass die Mannschaft weitergegangen ist, und dachte mir so, hä? Also Moment mal, ja, ihr könnt... Ihr könnt halt ruhig mal noch kurz so stehen bleiben, weil egal wie scheiße das jetzt gerade war, also das wäre jetzt mein Eindruck oder ist meine Meinung, ne? Egal wie scheiße das Spiel jetzt hier gerade war, wir haben uns auch den Arsch aufgerissen, so wie ihr in der zweiten Halbzeit, und das kann man ja durchaus anerkennen, dass in der zweiten Halbzeit ja wirklich viel Kampf von der Mannschaft bei war und guter Wille bei war. Und dann kann man sich hier bitte noch mal kurz vernünftig verabschieden und freundlich auf Wiedersehen sagen, so ungefähr. Und wie es da manchmal so ist, scrolle ich halt so abends noch bei TikTok rum, dieser wunderbaren Plattform, und habe dann ein Video gesehen, was von der Waldseite raus gefilmt wurde, wo dann auch genau diese Ansage, die Ali gesagt hat, wie wir ja auf der Gegend gerade einfach nicht hören, auch mit aufgezeichnet waren. Aber ich bin auch danach nicht so ganz schlau geworden. Was ich erstmal ganz gut fand, war dann, als die Mannschaft wieder vor die Waldseite kam, dass dann auch einfach nochmal kurz Ruhe war. Ich fand diese Ruhe gut, weil einfach auch so ein, das ist so ein Zeichen, so dieses klassische Union-Ding, wir pfeifen die Mannschaft nicht aus, aber wenn wir nichts sagen, dann ist das auch schlimm. Und das fand ich halt also wirklich erstmal gut, dass man gesagt hat, so hey, jetzt bleibt mal erstmal kurz hier stehen und dann hört ihr euch mal unsere Stille an. Und dann sagte Ali irgendwie was, dass es ja so eine Spaltung halt nicht geben soll. Und ich denke mal, da hat er vielleicht auch auf die Pfiffe mit angesprochen. Und keine Ahnung, das würde ja irgendwie dafür sprechen, dass die vielleicht wirklich gesagt haben zu der Mannschaft so, nee, geht weiter, wir wollen euch hier jetzt heute mal nicht sehen vor der Waldseite. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Auf jeden Fall hat er gesagt, ne, dass es so eine Spaltung nicht geben darf und dass einem zu der ersten Halbzeit aber auch wirklich nichts einfällt, was man da irgendwie nicht sagen könnte. Dann war auch noch irgendein Gemurmel zwischendurch, was dann halt nicht so gut rüberkam. Und dann hieß es halt auch, dass die Mannschaft halt sieht, ne, wenn sie wie in der zweiten Halbzeit kämpfen, dass wir dann halt voll hinter denen stehen und mitgehen und singen. Und dass man das halt nur gemeinsam schaffen kann, dass es noch zwei Spiele sind. Und in Köln, wo wir halt mit 4000 Leuten hinkommen, sollen die sich gefälligst den Arsch aufreißen für unseren Verein und für unser Trikot. Genau, das war halt so das, was ich dann da so mit rausgehört habe. Und da kann ich halt nur sagen, kann ich Ali nur zustimmen. So im vollen Umfang, so eine Spaltung sollte es jetzt halt definitiv nicht geben. Wir müssen da auf jeden Fall zusammenstehen alle. Und halt wirklich, wir wollen ja nur sehen, dass die sich wirklich den Arsch aufreißen und dass die wirklich kämpfen. Und viel mehr verlangt man ja als Unioner schon eigentlich nicht mehr. Deswegen, ja.
Ja, vielleicht war es wirklich einfach ein Missverständnis. Also, dass da Leute halt gepfiffen haben, weil sie dachten, die werden einfach, die gehen einfach weiter, ja. Weil ja. Hat man ja nicht so mitbekommen, was da ist. Und andere gedacht haben, wieso wird da gepfiffen? Und haben da gedacht, was macht denn die Waldseite da jetzt Komisches? Und haben sich dann darüber aufgeregt. Also, das war ja wirklich so ein kollektives. Keiner versteht so richtig, was in dieser Situation gerade passiert.
Ja. Ja, genau. Das war wirklich so, dass du auch von allen gemerkt hast, so, was passiert denn da gerade? So, wo ist denn gerade das Zusammenspiel hier irgendwie völlig für den Arsch? Und das wirklich auf allen Seiten Verwirrung war. Auch von Trimmel, der ja dann erstmal bei Christian stand und so, keine Ahnung, das sah so aus, wie Christian sagt, ey, geht vor den Block. Und Trimmel sagt, ja, aber warum denn?
Ja, die haben doch gesagt, wir sollen jetzt vorbeigehen einfach.
Genau. So ganz komisch irgendwie.
Ja, aber das Schwierige war ja auch so ein Gefühl zu artikulieren nach dem Spiel. Weil so für dieses unsere Mannschaft, unsere Liebe, unser Stolz, war das irgendwie auch nicht die Situation.
Nee. Ja, aber wie gesagt, da halt fand ich das halt gut, dieses einfach nicht sagen und dann ne, halt wirklich einfach dann nur nochmal eine Ansprache von Ali, ey, hier, reißt euch den Arsch auf, erste Halbzeit war komplett beschissen, wir reißen uns hier den Arsch auf, wir verlangen das Gleiche von euch und dann halt Fäuste hoch, Eiserne Union und gib ihm Sechser, auf Wiedersehen. So, finde ich ja. Komplett in Ordnung, weil man dann noch einfach mal, also, ne, man drückt seinen Unmut aus, ohne die Spieler zu beleidigen oder auszupfeifen. So, finde ich fair, sage ich jetzt mal so.
Ich finde es auch fair, aber dass die Leute nicht den Trainer rausgesungen haben.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass das so ein, dass nicht nur wir das Gefühl hatten, das war es jetzt wahrscheinlich. Aber es hat halt keiner gefordert. Ich finde, es ist ja wie gesagt auch nicht selbstverständlich in solchen Situationen. So. Dann machen wir da auch einen Haken dran oder wollt ihr noch was zum Spiel sagen? Oder dem drumherum?
Ich bin froh, dass es vorbei ist. Also,
ja,
viel mehr gibt es da echt nicht zu sagen. Also,
im Nachhinein.
Wir haben gestern in der Halbzeit irgendwie so gesagt, von wegen, naja, zumindest hat es nicht geregnet.
Ja, wir stehen ja sowieso unterm Dach.
Ja, du da oben, bei mir kann es reinregnen.
Ach so.
Und das Bier war lecker. War auch schön.
Ja, dann vielleicht kurz zum Gute-Laune-Thema. Die Frauen des 1. FC Union Berlin, wie wir vorneweg schon gesagt haben, haben gegen Magdeburg mit 9:0 gewonnen und sind fast Meisterin. Fast, ja. Weil müssen sie verlieren? Sehr hoch, sehr viel. Alles.
Irgendjemand hat geschrieben, die letzten drei Spiele mit 20 Toren Unterschied oder so jeweils verlieren und dann könnte es nochmal blöd werden.
Ja, dann wird es nochmal eng, ne?
Genau, also wir haben drei Spiele noch, haben 9 Punkte Vorsprung, aber halt ein Torverhältnis von 127-4 oder so. Also eine relativ gute Tordifferenz. Eine relativ sichere Tordifferenz. Was ja auch total geil ist, also die beste Defensive und die beste Offensive der Liga. Viktoria hat, glaube ich, 9 Gegentore und danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, die Mädels wollen das schon so zu Ende bringen, dass sie dann auch wirklich jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, die machen da jetzt keine Pause.
Muss man, glaube ich, auch, weil diese Spannung für die Relegationsspiele ist ja wirklich wichtig, dass man die hochhält. Sonntag
und fürs Pokalfinale.
Und Pokalfinale. Ich bin wirklich so auf diese Relegation fokussiert. Sonntag Nachmittag, 14 Uhr bei Turbine Potsdam, zweite Mannschaft. Auswärtsspiel, S-Bahn, Auswärtsfahrt.
Und am 18.05. Pokalfinale in Mariendorf gegen Viktoria.
Okay. Ja.
Da spielen unsere zweiten Frauen vorher auch das Pokalfinale, also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizugucken.
Die ja auch Meisterinnen geworden sind in der Berlin-Liga. Zum dritten Mal hintereinander?
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Aber ja, also.
Deutscher Meister wird nur der FCU.
Ich hätte jetzt gesagt, wie heißt das? Nordostdeutscher Meister, in dem Fall aber Berliner Meister. Aber ja.
Sowohl als auch.
Genau. Gut.
Nordostdeutscher Berliner Meister.
Ansonsten hätte ich noch eine Sache. Und zwar wurde endlich ein Wunsch erfüllt. Es gibt ein Fahrradtrikot von Union. Wir müssen ja, wie hier Textil vergehen, wir müssen der Sache hier auch mal ein bisschen Raum geben. Und dieser Titel muss ja auch ernst genommen werden. Das ist auch eine Verpflichtung für uns.
Deswegen redest du jetzt über das Textilvergehen.
Ich finde es kein Textilvergehen. Also ich finde erstmal, dass es viel besser aussieht, als ich dachte. Also vielleicht vorneweg, ich habe mir das schon sehr lange gewünscht und das war, glaube ich, nicht so einfach, das alles zu ermöglichen, weil Trikots, und zwar sämtliche Trikots, sind ja Sache des Ausrüsters, in dem Fall Adidas, die aber halt in ihrer Kollektion keine Fahrradtrikots in dem Sinne so anbieten. Und, also jedenfalls nicht so customized, wie auch immer. Und dann musste Union ja, glaube ich, auch erstmal die Erlaubnis haben, diese Trikots anderweitig herstellen zu dürfen oder überhaupt bringen zu dürfen. Das scheint wohl alles geklappt zu haben. Und dann hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ja, es wird halt einfach rot mit Logo drauf oder so. Und es ist halt überhaupt nicht. Das sieht, wie ich finde, super schön aus. So. Ja. Kann es jetzt schwer beschreiben. Rot, weiß, schwarz. Und niemals vergessen, steht da so drauf. Hinten unfreu. Daniel hat mokiert, dass es vorne ein bisschen lang ist. Das stimmt. Wenn wir uns aber so an, ich sag mal, mittelalte Männer in Fahrradklamotten erinnern, ist es vielleicht auch okay so. Also es ist ja, ich glaube nicht, dass das jetzt hier so eine Halbprofi-Radsportgruppe bei Union gibt, die diese Trikots benutzen möchte.
Ja, Sebastian, Daniel findet aber auch einfach immer noch mal einen Grund zu meckern. Er ist ja unser Mecker-Opa.
Ja.
Ich dachte, das ist Martin.
Auch.
In der Kombination sind sie einfach unerträglich. Ganz viele Küsse und Liebe.
Bussi aus Bauchi.
Oh ja, stimmt, danke Nadine.
Na gerne, dafür bin ich doch da.
Ja, für nein, Bussis? Aber ich ja,
natürlich.
Das, also ich finde, ich habe mir die L geholt, finde die flattern ganz leicht an meinem dünnen Ärmchen, aber ist okay und ich kriege es über den Bauch. Und das ist ja eigentlich entscheidend. Und bin damit heute schon gefahren. Hat sich gut angefühlt. Insofern kann man sich holen. Ausprobieren gibt es, glaube ich, bis 2 oder 3 XL in der Größe. Und gibt es jetzt auch im Fanshop. Weil es gab es am Wochenende noch nur im echten, in quasi Kohlenstoff-Fanshop. Und jetzt gibt es den auch online im Fanshop. 60 Euro, habe ich gesagt, ne? Ja. Gut. That's it. Habt ihr sonst noch Themen?
Für eine kurze Geschichte hat sich das ganz gezogen.
Bitte was?
Das liegt am Thema an sich, nicht an der Länge der Besprechung.
Ich hätte jetzt noch Pro und Contra diskutieren können, aber wahrscheinlich mit mir selbst, deswegen habe ich es gelassen.
Nett von dir.
Ja.
Nö, mehr. Nö, ausgekotzt haben wir uns. Und jetzt voller Tatendrang und voller Zuversicht ab nach Köln.
Ja, fährst du, Nadine?
Ja.
Dann,
ich komme auch erst Sonntag wieder. Wir können Sonntagabend aufnehmen. Ja, ich habe Montag noch frei.
Machen wir.
Cool.
Gut, Leute. Ich sag, wir hauen sie weg. Ja, 1-0 ist auch weggehauen auf eine gewisse Art. Insofern, wir gewinnen sowieso. Robi, willst du noch was sagen?
Wenn wir am Ende 3 rote Karten haben, du bist schuld, ey.
Nee, ich darf ja nichts sagen, sonst stehe ich wieder als der Zweckpessimist da. Wir gucken mal.
Schlimmer als manche Leute, die 0-3 gegen Bochum vorhergesagt haben, kann es nicht werden.
Hey, ich habe vor dem Spiel 2-0 getippt. Insofern, ne?
Genau.
Zweckoptimist.
Genau. Union. Alles wird gut, Leute. Bis denn.
Solange du wild bist. Tschüss.
Ciao.